willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge. Alternative Ansichten, das gibt's nur hier im TechView-Podcast. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen beschäftigen wir uns mit dem Kino-TO-Abschaltung der BKA. Und zum anderen haben wir auch nochmal Haiku nach langer Zeit wieder in der Sendung und wir wollen mal einen kurzen Blick auf die Pre-Alpha 3 werfen, weil man steht kurz vor dem Release der Alpha 3er Version und deshalb möchte ich euch einen kurzen Einblick geben, was sich so alles in Haiku getan hat und nicht erst auf den Release von Alpha 3 warten, weil dann werde ich sowieso nochmal ein Review machen. Und ganz zum Schluss, KDE SC464 ist erschienen und das ist nicht so das Interessante oder Spannende, sondern das Interessante ist, dass KDE PIM, also die Contact Suite quasi in Version 4.6 endlich erschienen ist, nachdem sie zweimal quasi verschoben worden ist, mit vollem Akunadi-Support. Und Akunadi ist das Stichwort, darüber werden wir ganz kurz uns mal unterhalten und dann einen kurzen Blick auf Contact 4.6 bzw. KMail 2 werfen. Gut, fangen wir aber zunächst einmal an mit einem ja etwas politischeren Thema, zumindest netzpolitisch. Es hat ja fast eingeschlagen wie eine Bombe. Kino-TO wurde vom BKA abgeschaltet, beziehungsweise war es nicht wirklich das BKA, sondern es war eher die Generalstaatsanwaltschaft Dresden, die eben das Schließen der Webseite Kino-TO und die Beschlagnahmung auch der Domain Kino-TO beantragt hat, beziehungsweise ja durchgerungen hat. Und man durchsuchte halt auch nicht nur in Deutschland mehrere Häuser, Privatwohnungen, wo man vermutet hat, dass dort einige Kino-TO-Leute Kontaktdaten hinterlassen haben, sondern auch in vielen anderen Ländern hier in Europa hat man Hausdurchsuchungen durchgeführt, um halt eben an Kontaktdaten, die Kontaktdaten ranzukommen der Person oder der Gruppen, die eben bei Kino-TO unter anderem dann verlinkt waren, beziehungsweise dessen Werke, Kinoaufnahmen und so weiter von aktuellen Kinofilmen dort dann verlinkt waren. Die Personen hat man versucht rauszufinden und natürlich dann auch hat man direkt 13 Personen festgenommen und verhaftet im Grunde genommen und nach einer Person sucht man halt immer noch und hat sie leider noch nicht gefunden. Und das Interessante dabei ist natürlich, der Server selber soll laut Kino-TO-Leuten so verschlüsselt gewesen sein, dass da also überhaupt nichts zu finden sein soll, auch nicht von den Leuten eben. Und das wäre ja das Interessante für, glaube ich, die Staatsanwaltschaft, den Leuten, die sich da exzessiv Videos angeschaut haben drüber. Also IP-Adressen und sowas werden nicht mitgelockt. Das kann ich euch zur Beruhigung erst einmal sagen. Das andere ist natürlich auch wieder die Frage, warum hat man Kino-TO und dessen Server beschlagnahmt, weil dort ja im Grunde genommen nur Links gespeichert waren zu den Videos, zu den Videoportalseiten. Ein Grund ist natürlich, man hat auch die Videoportalseiten irgendwie angehen wollen und da hat man natürlich ein super geniales Archiv mit Kino-TO, wo man dann direkt sehen kann, ah, hier und hier ist ein Link zu dem und dem Portal, da wissen wir direkt, okay, die und die Links können wir dann umschicken und können die Videos offline nehmen. Das hat man dann auch getan zum Großteil. Das heißt, man hat einige Anbieter illegaler Videoinhalte hat man dann quasi abgestellt. Aber im Grunde genommen ist ja Kino-TO sowas wie eine Videosuchmaschine mit einem quasi Archiv für eben teilweise auch oder meistens halt illegale Videos, Kinofilme, die dort drauf landen. Teilweise aber auch so in rechtlichen Grauzonen, wenn ich mal so an Serien denke, hier Big Bang Theory oder sowas, was man sich gerne vielleicht mal anschauen möchte auf Englisch und nicht auf Deutsch, weil man im Englischen schon 2 Staffeln weiter ist oder sowas. Da glaube ich, ist man eher in einer rechtlichen Grauzone, obwohl natürlich ganz klar ist, dass die Anbieter selber ihre Rechte natürlich, ihre Freigaben manchmal nicht offiziell getätigt haben, um die Videos da auf irgendwelchen Videoportalen hochladen zu lassen, im Grunde genommen. Und eine andere Sache ist natürlich auch, und das hat mich so ein bisschen verwundert, wenn ich mal überlege, so wie war es vor 5, 6, ja vielleicht sogar schon 10 Jahren, als YouTube hochkam, da war es ja auch so, dass YouTube erstmal ein kleines Videoportal war, anders als jetzt hier Kino.to, also ein reines auch Videoportal, wo Videos hochgeladen worden sind. Das heißt, man konnte die richtig bei den Eiern packen, wenn dort illegale Sachen hochgeladen worden sind. Aber in den USA hat man es anders gehandhabt, sondern da hat es einfach Google gekauft, diesen YouTube-Dienst, wo ja auch sehr, sehr viele illegale Musikvideos einfach hochgeladen worden sind, offizielle Musikvideos einfach von Privatpersonen hochgeladen worden sind. Teilweise ja auch Filme hochgeladen worden sind, die dann natürlich in verschiedenen Parts dann angezeigt, also man sich die anschauen musste. Aber mittlerweile ist ja YouTube ja hochlegal, würde ich fast sagen. Man hat Deals abgeschlossen mit verschiedenen Musik-Content-Firmen im Grunde, mit der Content-Mafia im Grunde genommen, hat man sich angefreundet. Und ja, das hätte ich mir für Kino.to auch gewünscht, dass dann vielleicht mal ein deutscher Anbieter, die Telekom zum Beispiel oder andere große Anbieter, die jetzt hier auf die Idee kommen wollen oder vielleicht auch Medienanstalten, RTL, ProSieben, Media-Gruppe oder wie sie heißt, die hätten ja auch durchaus auf die Idee kommen können, dann mal hier Kino.to ein Angebot zu machen, die zu kaufen und dann zu legalisieren, sagen wir mal so. Man hätte damit auf jeden Fall eine geniale Sache. Das ist zwar kein Streaming-Dienst, aber die Möglichkeit halt zentral halt eine Suchmaschine anzubieten oder ein Archiv anzubieten, wo man sich dann Videos anschauen kann, ist doch eine super Sache im Grunde genommen. Also das ist auf jeden Fall auch die Zuschauerzahlen im Grunde genommen oder die Zugriffszahlen der Webseite und der Bekanntheitsgrad zeigen ja auch, dass es sowas in Deutschland im Grunde genommen fehlt. Und da ist es ein bisschen verwunderlich, also hier in Deutschland wird halt so eine innovative Marktlücke wird im Grunde genommen zerbombt, anstatt sie zu fördern im Grunde genommen. Versteht jetzt nicht falsch, ich meine jetzt nicht die illegale Inhalte zu fördern, aber die illegale Inhalte entstehen halt nur, wenn es keine legalen Angebote gibt, die genau das Gleiche leisten können im Grunde genommen. Und die gibt es ja scheinbar nicht, offensichtlich. Es gibt keinen Verleih, wo man dann Videos, die in den Wochen im Kino jetzt gelaufen sind, oder zu Hause anschauen kann oder sowas. Das gibt's einfach nicht. Solche Dienste, die es in den USA durchaus gibt, mit Hulu zum Beispiel oder vielen anderen Diensten, die gibt es hier in Deutschland eben nicht. Und das ist halt eine traurige Sache. Und deshalb entsteht halt eben Kino.to. Und das wäre halt ein guter Anlass gewesen, das vielleicht mal ein bisschen zur Sprache zu bringen und das vielleicht mal dazu zu führen, wo es eigentlich hingehört, nämlich in den etwas legaleren Bereich. Aber das hat man anscheinend nicht gemacht. Interessant ist dann auch die einhellige Meinung vieler Rechtsexperten, dass das Anschauen der Streams selber zunächst einmal halt auch bei Kino.to oder bei anderen Plattformen nicht strafbar ist. Die GVU, die geht allerdings davon aus, dass dies strafbar sei und versucht das dann auch zu beweisen, beziehungsweise dann auch den Leuten, die vielleicht hier auf Kino.to Videofilme geguckt haben, das in Zukunft zu verbieten. Also das heißt, man macht sich dann selber strafbar. Die Argumentation, die geht dann so weit, dass man im Grunde genommen sagt, ja, man entscheidet sich ja selber, diesen Stream anzuschauen. Das heißt, man klickt auf den Play-Button im Grunde genommen. Und das soll schon als Grund dafür dienen, dass es illegal sei, weil auch teilweise natürlich auch der Inhalt des Streams natürlich auch lokal zwischengespeichert werden muss auf der Festplatte. Und damit erstellt man eine illegale Kopie. Im Grunde genommen habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein paar Sounds hier einspiele, ein paar Sounds auch von, ja, sagen wir mal, ARD, ZDF und so weiter und so fort, oder Nachrichtensendungen wie zum Beispiel hier so ganz geniale Sprüche wie unser Herr de Maizière mit...
Irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können, aber die Zuverlässigkeit und Sicherheit des neuen Personalausweises steht nicht in Frage.
Ja, der viel Unsinn redet. Solche Sachen, solche Schnipsel, die man sich rausholen kann, natürlich aus Nachrichten und so, da würde ich ja eher sagen, das fällt unter Zitatrecht, wenn man jetzt pressemäßig unterwegs ist. Wie das jetzt aussieht mit teilweise gespeicherten Inhalten von Videofilmen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da reicht mein Rechtswissen auch nicht so ganz, aber ich bin eigentlich fast der Meinung, weil man sich ja eigentlich nicht komplett den Videofilm herunterlädt, also eine Kopie des kompletten Films erstellt, sondern nur eine Kopie von einem Teil des Films. Also nicht einer, wenn es eine Datei wäre im Grunde genommen, die auf dem Server irgendwo liegt, dann lädt man sich ja nicht die ganze Datei runter, sondern man lädt sich nur ein paar Bits der Datei herunter und schaut, um sich dann die Datei anzuschauen. Deshalb würde ich sagen, es ist keine illegale Kopie, die man dort macht. Aber die GVU sieht das komplett anders und die will das auf jeden Fall durchsetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob bei der GVU irgendwelche Technikexperten gibt, die überhaupt da durchschauen. Ich bin sowieso etwas erstaunt, dass die GVU es geschafft hat, durchzusetzen, eine Hausdurchsuchung durchzuführen. In mehreren Ländern sogar auch schon und Leute auch festzunehmen, weil sie halt Kino.to betrieben haben. Aber ganz interessant ist dann auch noch eine andere Entwicklung, die dann das Netz hat quasi zurückgeschlagen, würde ich mal nennen. Anonymous hat sich mal wieder gemeldet und hat halt die GVU-Seite deswegen lahmgelegt. Und ja, ich finde es wieder eine tolle Sitzblockade. Eine gute Sache in dem Fall, dass Anonymous zumindest in dem Sinne auch wieder auftritt als Vertreter des Internets, weil das, was wir sind ja nicht, wir müssen ganz sagen, wir sind ja nicht böse, wir wollen ja nicht alles illegal anschauen und nichts dafür bezahlen, sondern wir wollen halt solche Plattformen wie Kino.to haben. Wir können sie uns auch was kosten lassen, 2-3 Euro im Monat oder sowas, damit wir die Möglichkeit haben, aktuelle Kinofilme auch mal zu Hause anschauen zu können oder halt eben auch ältere Videofilme einfach sich für ein paar Cents oder sowas aus dem Netz anschauen zu können, ohne dass man sie sich jetzt komplett runterladen müssen. Und so richtige Anbieter, die es halt, die fehlen halt hier in Deutschland, in Europa vielleicht auch ganz allgemein. Und ich glaube, das ist halt auch deshalb eine gute Sache, dass Anonymous dann mal ein bisschen Druck macht und sagt, GVU, das ist Blödsinn. Eine andere Sache ist natürlich auch wieder die rechtliche Sache, weil Kino.to, wie gesagt, eben keine illegalen Inhalte angeboten hat, sondern halt nur Verlinkungen zu Angeboten hatte. Und da bin ich dann doch eher skeptisch. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an The Pirate Bay, was ja auch verurteilt worden ist, was ja im Grunde genommen ja noch anonymer ist, weil im Grunde genommen jeder auf den Server einfach im Grunde genommen Tracker Torrent-Dateien hochladen kann und den Tracker nutzen kann. Und welche Dateien dort geshared werden, im Grunde genommen, die sieht man dann halt leider nicht, beziehungsweise, also für die Strafverfolger, aus Sicht der Strafverfolger sieht man die leider nicht. Ansonsten eine ganz blöde Sache im Grunde genommen, dass Kino.to abgeschaltet worden ist. Wo wir uns einig sind, glaube ich, ist, dass das Urheberrecht irgendwie grundsätzlich überarbeitet werden muss. Und dass insbesondere halt solche Institutionen wie die GVU, die GEZ und so weiter auf den Prüfstand gehören. Und Kino.to ist ja eigentlich keine richtige Straftat nachzuweisen, weil man im Grunde genommen keine rechtliche Grundlage hat, um den Server irgendwie abzustellen. Und das ist halt das, was so ein bisschen schockiert in dem Fall. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze denn weiterentwickelt, was da jetzt rauskommt und was jetzt auch die Kino.to-Leute machen, weil da sind ja, glaube ich, ein bisschen mehr Leute da involviert gewesen als die 13 Personen, die sie jetzt verhaftet haben oder vielleicht noch eine 14., die sie jetzt suchen. Und da müssen wir mal schauen, wie das dann aussieht. Ansonsten gibt es genug Alternativen, wo man sich umschauen kann. Die enden auch auf TO, kann ich mal sagen. Ich will jetzt keine Werbung machen dafür. Aber auf jeden Fall, das ist ein super, super spannendes Thema, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickeln wird und ob es vielleicht dann auch hier, Piratenpartei hat sich ja auch bereits eingeschaltet und findet es halt nicht so gut, wie es sich dann jetzt auch weiterentwickeln wird, auch in der Parteienlandschaft und wie das von der Politik dann aufgefasst wird, wenn die Politik sich überhaupt damit beschäftigt, weil die scheinen ja aktuell doch ganz, ganz andere Themen im Kopf zu haben.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, nach diesem netzpolitischen Thema wollen wir uns wieder einem Thema widmen, wo ich mich lange, lange, lange nicht mehr mit beschäftigt habe, weil es einfach nichts wirklich Neues, Konkretes gab. Jetzt ist es aber fast soweit. Haiku steht nämlich, also der freie BOS-Nachbau Haiku steht nämlich kurz vor dem Alpha Release 3. Sie sind laut ihrer Developer-Seite im Grunde genommen bei 92% Fertigstellung des Alpha 3-Codes. Das sind noch einige Bugs, die ausgemerzt werden müssen. und vielleicht hier und da noch ein paar Verbesserungen im Interface und so weiter und so fort, die durchgeführt werden. Und natürlich muss dann noch was vorbereitet werden, Release Notes und die Images müssen vorbereitet werden. Es muss eventuell noch entschieden werden, was für Programme alle draufkommen und so weiter und so fort. Also die optionalen Programme vor allen Dingen, die man vielleicht nicht drauf haben muss unbedingt. Da muss halt entschieden werden, was dort noch drauf kommt aufs CD, ISO oder auf das Image im Grunde genommen. Es hat sich eine ganze Menge getan, seit ich das letzte Mal Haiku getestet habe, im Grunde genommen nicht nur unter der Oberfläche, sondern halt auch da drüber. Und neben ganz, ganz vielen Bugfixes wurden auch eine ganze Menge neuer Treiber hinzugefügt. Fangen wir also mit dem unteren quasi an. Man merkt das vor allen Dingen im Netzwerkbereich. Da sollten viel, viele mehr Netzwerkkarten, aber auch WLAN-Karten jetzt unterstützt werden. Und die WLAN-Unterstützung wurde stark verbessert, auch jetzt optisch gesehen. Also auf der Oberfläche selber gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, zu WLAN-Netzen zu connecten, grafisch. Man muss einfach einen Rechtsklick auf das WLAN, auf das Netzwerk-Icon machen und kriegt die WLANs angezeigt in der Nähe, auch mit Signalstärke. Leider noch nicht ohne Indikator, was jetzt für eine Verschlüsselung verwendet wird, weshalb es manchmal auch vorkommen kann, wenn ich dann WLAN-Netz sehe und da draufklicke, kriege ich einen Operation Not Permitted oder Not Supported, weil im Grunde genommen diese WLAN-Verschlüsselung noch nicht unterstützt wird. Und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt. WPA-Unterstützung im WLAN ist immer noch nicht integriert. Es gibt immer nur noch halt eben die WEP-Verschlüsselung, die funktioniert und halt eben unverschlüsselte WLANs, auf die zugegriffen werden kann. Aber da tut sich ja eine ganze Weile in Sachen WLAN und ich glaube, ich bin mir recht sicher, dass dann in Zukunft dann doch irgendwann mal WPA und WPA2 als Verschlüsselungsart jetzt von dem WLAN-Stack in Haiku unterstützt werden. Ansonsten gab es auch sehr, sehr viel Arbeit in der Lokalisierung. Das merkt man auch an den Programmen. Man kann jetzt, man hat jetzt die Möglichkeit, im Gegensatz zur Alpha 2 von Haiku auch die Lokalisierung von Programmen einzustellen. Das wurde ein bisschen cleverer gemacht, dass wenn man die Lokalisierung einstellt, dann automatisch auch das Datumsformat umgestellt wird und man auch nicht das Datumsformat irgendwo separat einstellen muss, sondern es wird automatisch gemacht. Auch die Uhrzeit und so weiter, die Uhrzeitanzeige von 12 Stunden oder 24 Stunden, das wird auch direkt durchgeführt. Und es sind halt sehr, sehr viele Programme auch schon lokalisiert worden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Deutsch als Sprache auswählt, kriegt man sehr, sehr viele Programme, also die meisten Systemprogramme dann auch in Deutsch ausgeliefert. Das, was so ein wenig stört, ist, was noch nicht in Deutsch ist, ist es also eine Ausnahme, die mir aufgefallen ist, ist der Webbrowser WebPositive, der ja zum Standard-Webbrowser unter Haiku werden soll oder es eigentlich schon ist. Und der ist halt nun deutlich stabiler geworden, als das vorher schon war. Basiert auf einer neueren WebKit-Engine, das merkt man auch, ist ultra schnell und hat keinen einzigen Absturz gehabt bisher. Und das ist halt was Neues, weil vorher in den Entwicklungsversionen hatte ich halt immer ein paar Abstürze mit dem Programm, je nachdem, welche Webseite ich angesurft habe. Webseite mit sehr viel JavaScript oder sowas hat dann zum Absturz geführt oder mit sehr viel Scripting allgemein. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Außerdem gibt es auch eine löbliche Sache, die hinzugefügt worden ist, gerade für mich als ja doch jetzt Firefox 4 und Chromium-Nutzer finde ich das doch relativ handy, dass man jetzt einfach in der URL-Adresse auch einen Suchbegriff eingeben kann. Und das geht jetzt auch hier im WebPositive. Einfach einen Suchbegriff eingeben und es wird automatisch per Standard-Suchmaschine, ich glaube im Standardfall ist das halt Google, eine Suche angestoßen und man muss halt nicht immer eine URL dort oben eingeben oder auf die google.de Webseite gehen und dann auf Suchen klicken. Das funktioniert auch relativ gut. HTML5 Unterstützung ist auch wieder so ein leidiges Thema. Da ist immer noch nicht so richtig was gemacht worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich mir mehr erwartet. Also hier Video-Unterstützung für HTML5 ist nicht drin, aber auch viele andere Sachen sind nicht implementiert einfach. Man kann ja auch mal, ich habe es mal getestet mit html5test.com, dort drauf gehen und schauen, wie viele Punkte man hat. Das ist, glaube ich, gerade bei 100 Punkten. Immer noch mehr als, glaube ich, Internet Explorer 7 oder sowas, aber immer noch zu wenig, würde ich mal sagen, um von einer wirklichen HTML5-Unterstützung zu reden. Dafür funktionieren aber wirklich fast alle Webseiten anstandslos und das ist wirklich, glaube ich, eine super Sache. Sprich aber auch solche Webseiten wie zum Beispiel Gmail, Google Docs oder sehr viele Webanwendungen im Grunde genommen, die funktionieren jetzt auch ohne Probleme. Und zum Beispiel diesen Text, den ich jetzt hier für meine Shownotes verwende, den habe ich komplett in Google Docs geschrieben unter dem WebPositive unter Haiku. Und das hat wunderbar geklappt, ohne irgendwelche Verzögerungen oder Probleme. Also hatte damit überhaupt keine Probleme, konnte sogar auch Grafiken oder sowas einfügen, einfach per Drag and Drop auch. Das hat seltsamerweise auch funktioniert. Außerdem ist auch eine super Sache, dass die Bookmarking- und History-Funktion erweitert worden ist, so dass ich jetzt, wenn ich in der URL was eingebe und schon die Webseite besucht habe, dann ausführlichere Informationen oder eine ausführlichere Liste bekomme zu den bereits besuchten Webseiten. Und natürlich die, die ich in den Bookmarks habe, die werden mir natürlich an oberster Stelle dargestellt. Auch eine super Sache. Das heißt, man kann viel produktiver auch mit dem Webbrowser jetzt arbeiten. Flash wird leider nach wie vor nicht unterstützt vom Hause aus. Es gibt noch einen Gnash-Port. Wie gut er sich jetzt verträgt mit dem Webbrowser WebPositive, habe ich noch nicht getestet. Ich weiß, es gibt für die Uralt-Portierung Mozilla, also die Mozilla Firefox-Portierung, ich glaube Mozilla 2 basierend immer noch, von Heiko gibt es ein Plugin für Gnash. Und damit soll dann auch YouTube und so weiter funktionieren. Selber getestet habe ich es leider noch nicht. Muss man halt sich damit zufrieden gehen. Hoffentlich wird jetzt hier Gnash auch weiterentwickelt ordentlich. Hoffentlich kommt auch irgendwie mal HTML5 in den Browser, HTML5 Video und Audio Support, sodass man dann auch ganz ohne Flash auskommen kann für zumindest Videos und Audios. Das ganze System fühlt sich spürbar schneller an, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich merke es nicht nur, wenn ich Dateien kopiere von der einen Festplatte auf den USB-Stick oder vom USB-Stick auf die Festplatte, dass sich dort was beschleunigt hat, sondern ich merke es auch am System selber, die Menüs bauen sich etwas schneller auf. Und auch wenn ich gerade Festplattenzugriffe mache, dann geht das deutlich schneller, als es noch bei dem Vorgänger, bei der Alpha 2 noch der Fall war. Der Gerätesupport wurde dank Epic stark erweitert, das heißt, man hat dann jetzt auch die Möglichkeit, mehr Adressen irgendwie zu benutzen. So im Detail weiß ich das auch nicht, aber es funktioniert jetzt besser. Das heißt, es werden jetzt mehr Geräte unterstützt. Und vor allen Dingen das, was ich gemerkt habe, ACPI wird nun viel, viel besser unterstützt. Das heißt, neben dem Ab- und dem Ausschalten des PCs selber, was jetzt immer zuverlässiger klappt, was auch nicht immer der Fall war bei Alpha 2 noch, ist jetzt auch die Batterieanzeige deutlich besser, also die Stromanzeige, gerade für Notebooks und Netbooks, sicherlich eine interessante Sache. Die ist jetzt deutlich besser geworden und funktioniert jetzt sogar auf all meinen Laptops, also sprich auch auf meinem Lenovo N200, N300, irgendwas. Ich habe gerade die Bezeichnung meines Notebooks vergessen. Lenovo 3000 N200, so heißt das. Okay, also mein Laptop funktioniert mit der Batterieanzeige und mein Netbook, also mein allererster IPC 701er, der funktioniert auch relativ gut mit der Anzeige. Und da hat mich das ein bisschen was gewundert, weil ja angeblich irgendwie was falsch verlötet sein soll standardmäßig im IPC, dass anstatt, also der Akku selber dann, wenn man den Akku selber versucht auszulesen, der dann anstatt die Milliampere Anzahl, die Prozentanzahl irgendwie rüberschickt. Damit hatte ich seltsamerweise keine Probleme unter Heiko bisher. Müssen wir mal schauen, woran es liegt. Unter Linux hatte ich da andauernde Probleme und mir wurde gesagt, der Akku sei kaputt und so weiter. Naja, in Sachen Multimedia hat sich bei Heiko natürlich auch einiges getan. So habe ich jetzt entdeckt, dass vorher war es, glaube ich, nicht so möglich, beziehungsweise in Alpha 2 waren überhaupt noch keine Enkodierungsfunktion möglich. Das ist jetzt möglich. Ich kann jetzt auch Audio- und Videodateien in Ogg konvertieren, also mit Ogg Theora als Video und Ogg Vorbis als Audio und habe dann zusätzlich auch noch MPEG-4 Videocodec und AC3 Audiocodec zur Auswahl. Kann jetzt auch in Matroska das Ganze abspeichern, also MKV-Format abspeichern, im Ogg-Format, im MPEG-Format und im AVI-Format. Und natürlich steht mir dann für MPEG auch noch MJPEG als Videocodec zur Verfügung für diejenigen, die das lieber fast unkomprimiert haben wollen. Dann eine Sache, die ich gemerkt habe, der Mail-Dämon, der also zuständig ist, das ganze Framework, was im Grunde genommen für den Mail-Austausch zuständig ist. Ihr habt es, wenn ihr Heiko schon mal ausprobiert habt, sicherlich auch gemerkt, es gibt kein richtiges Mail-Programm, sondern es gibt halt Mail-Einstellungen und neue Mail-Schreiben im Grunde genommen, so ein neues Mail-Fensterchen, wo man halt neue Mails schreiben kann. Mehr gibt es nicht, der Rest wird auf dem Dateisystem verwaltet, im Grunde genommen mit den Attributen, die das Dateisystem unterstützt. Und halt eben mit dem Mail-Dämon, der dann dafür zuständig ist, diese Mails anzuzeigen, herunterzuladen Und natürlich auch Passwörter zu übersenden an den Server und so weiter und so fort. Und das klappt mittlerweile ganz gut. Ich habe hier IMAP eingerichtet und es klappt. Ich musste für Google Mail, weil die ja SSL verwenden, da hatte ich irgendwie Probleme mit dem SSL. Habe dann POP3 einfach genommen und damit klappt es genauso gut. Ansonsten IMAP mit web.de oder sowas, das funktioniert auch wunderbar und ist eine schöne Sache. So 2000 Mails runterladen, kein Problem, ein paar Sekunden hat es gedauert, natürlich je nachdem, wie schnell die Leitung ist, aber vor allen Dingen, das System friert nicht ein oder wird langsam oder sowas, sondern man kann ganz normal damit weiterarbeiten. Also ich finde das eine super Sache, dieser Mail-Dämon, der dann auch einen ständig quasi im Hintergrund läuft, wenn man möchte, und dann auch jede 5 Minuten ein Update macht und schaut, ob da eine neue E-Mail angekommen ist. Das ist eine super Sache, das ist sehr komfortabel, wenn man gerade so ein Telefon hat, ein neues Smartphone oder sowas, da kennt man das ja im Grunde genommen auch, dass dann ständig nach Mails irgendwie gecheckt werden, kommt eine neue Mail an, kriegt man sofort eine Benachrichtigung, das habe ich jetzt auf dem System hier auch so. Das ist bei meinem Linux-System habe ich das nicht so gerne, weil dann merkt man richtig, dass das Mail-Programm im Hintergrund läuft oder sowas, weil es Ressourcen frisst und so weiter und so fort, habe ich bei Heiko noch nicht so erlebt, es läuft ganz vernünftig durch. In Sachen 3D hat sich auch was getan, da haben sich die Mesa-Treiber ein bisschen was beschleunigt. Es wird halt immer noch ganz normales Software OpenGL gemacht für die meisten Grafikkarten. Es gibt zwar immer noch einen experimentellen 3D OpenGL Grafikkartentreiber, den habe ich leider nicht getestet, weil ich habe einfach keine GeForce 4 oder GeForce 4 MX oder sowas älteres, womit ich das denn jetzt testen könnte. Aber ansonsten bin ich dann doch relativ zufrieden. Auch dieser T-Pod oder GL-T-Pod Animation läuft selbst im Vollbild mit meiner Nvidia-Karte, mit den Software-Mesa-Treibern und allen Effekten an bei 60 Frames pro Sekunde. Das ist doch relativ ordentlich. So ein Spiel konnte ich jetzt auf die Kürze nicht testen. Weil man muss da doch schon einiges nachinstallieren, vor allen Dingen gerade SDL muss für einige Spiele nachinstalliert werden. Interessant ist aber, dass sehr, sehr viele Spiele mittlerweile auch portiert worden sind. Auch sehr, sehr viele gute Open-Source-Spiele, die man aus der Linux-Welt her kennt. Open Arena zum Beispiel, das wurde portiert und soll sogar ganz, ganz gut laufen. Selbst mit WESA-Treibern soll man mehr als 20 Frames pro Sekunde bekommen. Also man kann damit theoretisch relativ flüssig spielen. Das ist auch eine super Sache. Müsste ich mal bei Gelegenheit testen. Das habe ich jetzt auf die Kürze nicht testen können. Ansonsten ganz neu ist auch ein Programm, um Shortcuts zu erstellen, also globale Hotkeys im Grunde genommen zu erstellen. Das ist ganz neu hinzugekommen. Damit könnt ihr dann ganz einfach sagen, ja, ich drücke jetzt STRG-ALT und es soll mein Terminal geöffnet werden oder sowas. By the way, es gibt auch noch eine globale bereits schon, wenn man auf dem Desktop ist, zumindest eine Tastenkombination, um das Terminal anzuzeigen. Nämlich ist das die Windows-Taste Alt und T. Aber wenn man es gewohnt ist, sein Linux so zu konfigurieren mit einigen Shortcuts, kann man es natürlich bei seinem Haiku-System dann auch machen. Insgesamt ist also Haiku auf einem sehr, sehr guten Weg, wie ich finde. Also dieser Fortschritt, der da gesehen werden kann und auch die kleinen Details, die man so sieht, die Lokalisierung, woran man gearbeitet hat, so kleine Bugfixes, was das Aussehen angeht, woran man gearbeitet hat, und vor allen Dingen die Stabilität, die beeindrucken einen doch wirklich schon sehr. Und ganz neu auch ein Feature, was mich als Linux-User natürlich auch sehr, sehr freut, X4-Support wurde endlich integriert. Das heißt, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, auf einer modernen Standard-Linux-Installation quasi zuzugreifen. Vorher gab es halt eben nur X2 und X3-Support, um Lesen zuzugreifen. Jetzt gibt es auch einen X4-Support und dort kann man sogar auch schon experimentell drauf schreiben. Inwiefern und inwieweit das Ganze funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Das Lesen habe ich getestet, das funktioniert relativ gut. Große Datenmengen kopieren, kein Problem, geht auch relativ flott. Und jetzt finde ich wirklich Haiku auf einem Status, wo man mit Alpha 3 zumindest oder jetzt mit dieser Pre-Alpha 3, die ich jetzt hier angetestet habe, dass man da wirklich schon mal einsteigen kann als ja experimentierfreudiger Pro-User, sage ich mal so. Und Leute, die dann halt viel Erfahrung haben mit Linux, können da jederzeit einsteigen, sich das anschauen. Und natürlich auch Leute, die US-Fans sind immer noch, die können sich das anschauen. Aber auch andere können sich das jetzt mittlerweile anschauen. Es läuft sehr, sehr stabil und zumindest auf dem USB-Stick oder in der VMware kann man das Ganze antesten. Wer jetzt schon eine aktuelle Pre-Alpha 3 runterladen möchte, kann das auf haiku-os.org machen. Ansonsten empfehle ich für diejenigen, die noch ein bisschen was skeptisch sind, ein bisschen was noch abzuwarten, bis wirklich das Alpha 3 Release draußen ist und bis das alles komplett fertig ist. Und dann könnt ihr euch dann auch das Alpha 3 anschauen und mal eure Meinungen dazu kundgeben. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr vielleicht mal das Ganze antestet und mir mal vielleicht als Außenstehender, der noch nie davon gehört hat und mal sich das ganz frisch mal anschaut, mir dann mal eine Meinung dazu sendet, einfach unter dem Kommentarbereich einfach mal reinschreiben, was ihr dazu findet oder wie ihr das Ganze findet. Gut, von, gerade eben haben wir über Mail gesprochen, einem Mail-Framework im Grunde genommen. Kommen wir von dem Thema zu einem weiteren Thema, gehen wir wieder in Richtung Linux mehr. Dort ist nämlich KDE SC464 erschienen, also das quasi das Juni-Update von KDE SC46. Und da gibt es einige Bugfixes. Ein Bugfix, der mich wirklich sehr gut freut, ist, dass jetzt endlich diese leidigen Pop-Ups, die unten rechts immer diese Info-Pop-Ups, die auftauchen, die hatten manchmal so die Neigung, irgendwo auf dem Bildschirm aufzutauchen, außer rechts unten. Und das hat sich jetzt auch geändert. Das wurde jetzt gefixt. Außerdem haben wir noch sehr, sehr interessant, Contact 4.6 wurde endlich released, also das, was schon eigentlich mit KDE 4.4 released werden sollte, dann auf 4.5 verschoben wurde und dann auf 4.6 verschoben wurde, ist jetzt dann doch released worden in der finalen Fassung und ihr könnt euch das Ganze anschauen. Es gibt das Ganze natürlich mit KMail 2 zusammen und dem Akonadi Framework und das ist, glaube ich, das wirklich Interessante und das eigentlich Lustige. Dabei war Akonadi war ja immer so als langsam und was soll das überhaupt sein? Die Vorteile des Akonadi-Frameworks, die möchte ich mal ganz kurz ansprechen in den noch 10 Minuten, die mir hier verbleiben für den Podcast, für diese Folge. Akonadi ist im Grunde genommen ein Framework, ähnlich wie man es bei BOS hat, nur wo man im Grunde genommen nicht die Mails quasi zwischenlagert, nicht nur, sondern auch Kontaktdaten und viele andere Daten. Das heißt im Grunde genommen Akonadi so eine Zwischenschicht für Mails und Kontaktdaten und den, dem eigentlichen Server für Kontaktdaten und Mails. Im besten Fall erkläre ich es mal mit einem Beispiel, Google Mail, Google Contacts oder sowas. Dann könnt ihr in Akonadi euren Kontakte einrichten, eure Passwörter für Google Contacts und Mail und es werden automatisch die Kontakte synchronisiert zu Akonadi und jeder, der auf diesen Akonadi Framework zugreifen kann, es muss nicht nur KMail sein, es können auch andere Programme sein. Andere Mail-Programme können ja entstehen und können darauf zugreifen. Theoretisch können auch Webprogramme darauf zugreifen. Facebook-Applikationen, Twitter-Applikationen, die können jetzt alle auf diese Kontaktliste und Akonadi zugreifen im Grunde genommen und man kann dort dann halt die Kontakte ganz einfach nutzen, kriegt direkt Informationen zu den Kontakten und so weiter und so fort. Also so eine Zwischenlayer-Schicht, die das Ganze vereinheitlicht, für Programmierer einfacher macht, mit Kontaktdaten, mit E-Mail-Daten umzugehen. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit E-Mails. Ich habe Akonadi bereits schon in der aktuellen Version von Contact und KMail eingerichtet, soweit, dass ich mir Google-Kontakte synchronisieren kann. Das hat bei mir erstaunlich gut funktioniert, auch mit hier den Kalender, weil ich kann ja auch natürlich Kalenderdaten per Google irgendwie synchronisieren oder per Yahoo-Kalender oder was auch, weiß der Geier, was ihr da alles synchronisieren wollt. Das klappt auch wunderbar und das ist halt im Grunde genommen ganz kurz das Akonadi-Framework erklärt und das ist jetzt auch mit in KMail eingeflossen, fester Bestandteil jetzt auch. Das heißt, alle Daten werden jetzt nicht mehr in dem klassischen Format, sondern auch in Akonadi quasi gespeichert oder über Akonadi läuft das ganze System. Und deshalb ist es natürlich eine Riesenumstellung gewesen. Deshalb hat das Team auch so relativ lange damit gewartet und sehr viel getestet, damit das Ganze dann auch im Grunde genommen auch funktioniert. Und ich bin da doch relativ, ich war ja zunächst einmal ein bisschen skeptisch mit dem Akonadi. Dann wird das immer zu früh released, hatte ich so im Kopf und dann ist das Shit und dann will keiner mehr Contact benutzen. Aber man hat es in dem Fall relativ gut gemacht. Man hat das stabile Contact, was es jetzt immer noch gibt, weiter behalten. Und jetzt hat man halt ein Update gemacht, nachdem man wirklich lange Zeit das Ganze getestet hat. Und für diejenigen, die sich halt eben Contact für, also Contact 4.6 oder Carmail 2 interessieren, die können sich das Ganze sicherlich runterladen. Für ja, GNOME-Benutzer ist das natürlich ein Batzen zum Runterladen, weil dann fast die Hälfte von KDE runtergeladen wird und dann noch Akunadi dazu. Und ja, ein paar Server, die das Ganze natürlich zwischenspeichern. Ich glaube, MySQL, da wird das irgendwie gespeichert. Ansonsten, falls ihr sowieso schon KDE-Benutzer seid, wird sicherlich irgendwann mal ein Update angeboten. Für Kubuntu gibt es, glaube ich, schon eine PPA-Quelle für KDE SC464 und dann auch für Contact 2. Ansonsten könnt ihr das Ganze sicherlich bei eurer Distribution eures Vertrauens sicherlich auch irgendwann mal finden. Ich hoffe, es kommt irgendwann mal auch bei Debian rein. Und ja, das war es im Grunde genommen für diese TechView-Podcast-Folge. Diese Woche gab es relativ wenig News. Ich glaube, das Interessanteste war halt tatsächlich, dass KinoTO abgeschaltet worden ist und dass es da doch schon ja einige Kontroversen gab, dass sich das Netzvolk in Form von Anonymous dagegen ja aufgelehnt hat und vor allen Dingen, dass auch gezeigt worden ist, dass dort eine Marktlücke entstanden ist, beziehungsweise ja immer noch existiert und dass vielleicht jetzt irgendeiner mal in die Bresche springen soll, um diese Marktlücke zu füllen, damit wir halt nicht auf so angeblich illegale Portale wie KinoTO in Anführungszeichen natürlich zugreifen müssen. Dann interessant, glaube ich, das Update zu Haiku kurz vorm Alpha 3 Release, was alles neu gemacht worden ist. Ich glaube, das ist hochinteressant und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das so weitergeht, weiter so mit der Entwicklung geht, die Geschwindigkeit der Entwicklung gefällt mir nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht auch viel schneller, aber die Qualität der Entwicklung ist halt wirklich von außen her betrachtet. Wenn ich das sehe, auch die Benutzerfreundlichkeit von Haiku sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat wirklich das Zeug dazu, das beste Betriebssystem für Heimbenutzer zu werden, was ich seit langem gesehen habe, obwohl teilweise wichtige Sachen fehlen, wie zum Beispiel Multi-User-Support, der einfach bis jetzt noch fehlt. Trotzdem habe ich so das im Gefühl, dass Haiku, weiß nicht, halt jetzt diesen ganzen neuen 3D-Trend irgendwie mitmacht, das Compositing auf den Desktop bringt, sondern eher den klassischeren Trend fährt, dass es dort sehr, sehr viele User oder sehr, sehr viele Herzen der User gewinnen werden kann. Und da bin ich echt mal gespannt, wie und wohin die Reise mit Haiku geht. Dann jetzt KDE SC464, natürlich ein solides Update wieder und ganz interessant natürlich eben, dass KDE PIM 4.6 endlich erschienen ist und Akunadi mit integriert worden ist. Eine zentrale Technologie, die immer mitgeschleppt worden ist, aber nie richtig von einem Programm benutzt worden ist. Jetzt haben wir ein zentrales Programm, das jetzt diese Schnittstelle benutzt und in Zukunft hoffen wir oder hoffe ich zumindest, dass dann auch KDE, mehr KDE-Anwendungen das benutzen werden und dass es natürlich auch solide und stabil ist, damit es dann natürlich auch genutzt werden kann. Ja, das war es im Grunde genommen für diesen TechView-Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dabei und ja, bis zum nächsten Mal.